Premiere.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes mit Bernd Schmickerath.
Ach, Herr Fetzer.
Frisch aus Düsseldorf zurück, kann man sagen, von der Nationalmannschaft. Eigentlich fast durchgearbeitet seitdem, oder? Am Montag früh
ist jetzt. Weite Reise, muss ich sagen.
Ja, die weite Reise nach Düsseldorf auf sich genommen, um die Nationalmannschaft zu sehen. Natürlich die Nationalmannschaft, die Eishockey-Weltmeisterschaft. Thema hier in den Tops und Flops. Aber wollen so ein bisschen zurückblicken auch insgesamt auf das Wochenende, das verlängerte Wochenende. Was ist passiert in den verschiedenen Ligen, in den verschiedenen Wettbewerben? Aber fangen wir doch mit der Weltmeisterschaft an, die Bernd in den nächsten Tagen und Wochen dann ein Riesenthema sein wird hier im Podcast. Ihr wisst das, unser WM-Projekt. Fast täglich Podcast, Texte dazu nach den Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Und ihr könnt das Ganze weiter unterstützen. Es ist frei für alle, aber wir freuen uns, wenn es alle dann auch wirklich crowdfunden unter startnext.com/WM-2025. Da haben schon viele unterstützt. Vielen Dank dafür. Ihr könnt weiterhin bis zum Ende des Turniers unterstützen. Und wir schauen dann ausgiebig auch im Podcast hier mit Vorschauen auf das Turnier und werden uns dann bei Kanada freuen, dass wir über Sidney Crosby sprechen können. Das ist ein absoluter Top, dass wir da jetzt wirklich einen absoluten Superstar bei dieser Weltmeisterschaft mit dabei haben bei Kanada.
Jetzt hast du mir meinen geilen Anschiedsgag versaut, weil ich sagen wollte, Sidney Crosby hat gerade unser Crowdfunding unterstützt, weil er sich denkt, er muss sich ja auch über die WM informieren, wenn er jetzt da vor Ort ist. Naja, also Sidney Crosby ist dabei. Es gab ja schon Gerüchte, als die Penguins dann ausgeschieden sind, sie haben ja die Playoffs gar nicht erreicht, aber da gab es ja schon so Gerüchte und so eine Aussage von Crosby, er überlegt, ob er dieses Jahr spielen soll, weil er gemerkt hat, dass es ihm in seinem Alltag ganz gut tut, wenn er dann nicht so eine lange Pause hat, dass er einfach weiterspielt. Und vielleicht würde man ja, oder ich habe mir ehrlich gedacht, naja gut, ist das in dem Alter nicht genau andersrum? Braucht man da nicht eher die Pausen? Naja, Crosby sagt, er braucht die Pause nicht. Das würde ihm eher schaden. Und deswegen herzlich willkommen, Sidney.
Würde ich auch sagen. Ich finde es einfach, also klar ist das eine, dass er das vielleicht wirklich dann so für seinen Rhythmus braucht. Aber ich finde es einfach unglaublich, dass jemand so viel Liebe zum Eishockey haben kann, dass der schon, jemand, der schon alles erreicht hat und jetzt natürlich ausscheidet und natürlich jetzt die Saison jetzt natürlich negativ beendet hat mit dem Ausscheiden der Pittsburgh Penguins. Dann hast du jetzt auch noch einen Trainerwechsel. Und dann kommt er zur Weltmeisterschaft in seinem Alter. Ne? Also er kann auch sagen, ey komm, lass mich in Ruhe, ich lege mich erst mal 2-3 Wochen auf die faule Haut und dann Fokus wieder auf die neue Saison. Aber kann er anscheinend auch nicht. Und ich find's faszinierend, ich find's natürlich cool, dass er dabei ist bei diesem Turnier.
Total, vielleicht ist es auch so ein bisschen so das letzte Mal, ich weiß es nicht, ob er sich das denkt. Und naja, McKinn ist ja auch ausgeschieden. Die beiden sind ja bekanntlich befreundet. Jetzt gibt es ja Gerüchte, dass McKinn auch kommen könnte. Vielleicht haben sie sich das auch zusammen überlegt, dass sie da hinkommen. Also ich würde mich nicht wundern, wenn in den nächsten Tagen noch bekannt wird, dass McKinn auch kommt.
Ja, wäre natürlich sensationell. Ja, gerade jetzt auch mit dem Ausscheiden der Colorado Avalanche sprechen wir dann gleich noch drüber. Sind auch so ein paar Kandidaten, die ja vielleicht noch bei der Weltmeisterschaft spielen könnten, nicht nur Kanadier. Was ist denn mit Tim Stützle aus deutscher Sicht, ob der kommt? Da fragen wir doch mal nach bei Harry Kreis, was er uns sagen kann zu Stützle gestern nach dem Spiel gegen die USA.
Ich habe selber nicht mit Tim gesprochen. Ich glaube, Christian hat das gemacht. Er hat ja meines Wissens gesagt, er würde gerne kommen, wenn es möglich ist, dass er kommt. Und da warten wir alle hoffentlich auf eine positive Antwort.
Ja, also Christian Künast hat mit Tim Stützle gesprochen und da wollen wir doch da auch nochmal reinhören, was der DEB Sportdirektor zu einem möglichen Einsatz von Tim Stützle sagt.
Aber wir sind im Austausch und er ist nicht bei 100%. Das ist einmal klar und jetzt lass er sich mal behandeln die nächsten Tage. Und dann schauen wir weiter und dann hat der Verein das letzte Wort. Das ist, wenn der Spieler angeschlagen ist, dann muss der Verein mal das finale Go geben und dann schauen wir. Also wir haben uns vereinbart, dass auf Mitte der Woche eine Entscheidung kommt, ja oder nein.
Ja, das hört sich gar nicht mehr so positiv an, wie wir es eigentlich vor ein paar Tagen dachten, wo es ja dann hieß, ja, Stützle will auf jeden Fall kommen. Jetzt ist es zum ersten Mal so offiziell, dass er anscheinend angeschlagen ist. Aber ja, da bleibt uns nicht viel übrig, als abzuwarten. Jetzt wurde Christian Künast auch noch gefragt, was wäre denn, wenn er vielleicht jetzt noch angeschlagen ist, aber sich vielleicht Anfang nächster Woche besser fühlt, wäre es auch möglich, dass er nachkommt. Und da hat Künast dann noch Folgendes gesagt.
Muss nicht zwingend beim ersten Spiel da sein, aber es sollte schon Sinn machen. Also wir werden jetzt nicht sagen, schauen wir mal, wie es bei Spiel 4 oder 5 ist. Also es sollte schon irgendwo ein klares Signal sein für beide, okay, macht Sinn oder macht es keinen Sinn.
Also da warten wir ab, ob Tim Stützle noch kommt und ob es Verstärkung gibt für die Nationalmannschaft. Und dann können wir vielleicht in die Tops und Flops wieder reingehen jetzt, Bernd. Was machen wir mit der Vorbereitung insgesamt von der Nationalmannschaft und vor allem jetzt mit dem letzten Eindruck, diesem 2-5 gegen die USA?
Also ich würde sagen, wir reden mal nur über dieses Spiel, weil der Kader hat sich so verändert. Wir wollen jetzt nicht mehr über die ersten Spiele gegen die Slowakei reden, weil die haben ja gar keinen Einfluss darauf. Ich muss sagen, am gestrigen Sonntag, guter Start der deutschen Mannschaft, der hat mir schon gefallen, aber es war schon sehr fehleranfällig. Also ich finde dafür, dass da eine amerikanische Mannschaft auf dem Eis stand, die noch nie so zusammengespielt hat, die ja nicht mehr gewohnt ist oder noch nie gewohnt war, in einzelnen Fällen auf dem großen Eis zu spielen, war das mir ein bisschen zu sehr unterlegen phasenweise. Also es war nicht so, als hätten die Amerikaner das Spiel komplett dominiert, das ist natürlich Quatsch, aber sie hatten schon die deutlich größeren Chancen und ja, wie gesagt, die Deutschen haben echt oft den Puck verloren in Situationen und an Orten auf dem Eis, wo es eigentlich nicht passieren darf.
Ja, das Ergebnis ist nicht das, was wir wollten, aber die Erkenntnisse aus diesem Spiel, die werden uns sicher helfen. Wir haben meines Erachtens gut begonnen mit unserem Vorchecken, das wollten wir machen, ein aggressives Vorchecking. Aber dann sind wir mit dem dritten Stürmer doch häufiger zu tief gewesen, Konterangriffe von den Amerikanern. Und ab dann haben wir uns dann zu sehr zurückgezogen. Wir haben eher zu passiv gespielt, zu viele Gaps in der neutralen Zone. Aber nochmal über die 60 Minuten sind einige Sachen, sei es im Vorchecking, sei es im Aufbau, Transition, da werden wir viel mitnehmen aus diesem Spiel.
Harry Kreis und seine Erkenntnisse aus dem Testspiel gegen die USA, er hat dann doch nicht das Spiel durchgezogen, was sie sich vorgestellt haben. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte, ne? Wenn du vorcheckst und dann aber da mal überlaufen wirst, dann wirst du halt nicht automatisch, schlägt dich so im Hinterkopf ein, okay, wir können das nicht so aggressiv spielen, aber man hat ja schon rausgehört, dass er es gerne so aggressiv hätte spielen lassen wollen, der Harry Kreis, das hat dann aber trotzdem nicht hingehauen. Am Ende heißt dann 2-5. Vielleicht ein Top, was wir rausgreifen können, geiles Tor, dieses 1-3, diese Kombination von der Speedster-Reihe mit Schütz und Stachowiak im Zusammenspiel. Reichel ist da noch mit dabei, können wir gleich über die Reihenkombinationen sprechen. Auch das wird ein Thema sein, jetzt vor dem Auftaktspiel dann bei der Weltmeisterschaft. Aber das war auf jeden Fall ein Highlight aus deutscher Sicht, dieses Tor von Schütz und Stachowiak herausgespielt.
Ja, lustigerweise haben die Amerikaner ja im zweiten Drittel so ein ganz ähnliches Tor gemacht, ne? Da war ja die Kombo von Frank Nazar und Manny Beniers, die ja auch so einen Doppelpass gespielt haben und damit alles ausgehebelt haben. Und da waren die ganze Halle schon so, wow, okay, das ist hier echt ein anderes Niveau als die Deutschen. Und da machen die Deutschen ziemlich genau das gleiche Tor kurz später. Also ja, das war echt schon echt schön. Und war auch wichtig, dass die Deutschen ein Tor schießen. Wenn die da komplett ohne Tor rausgegangen wären, wäre es doch für die Stimmung in der Halle und so, die Stimmung in der Kabine wahrscheinlich nicht so doll gewesen. Dann hat Schütz ja nachher sogar noch ein zweites Tor gemacht. Eher auf jeden Fall ein Top, würde ich mal sagen. Aber dann kamen halt nochmal zwei Gegentore, unter anderem nochmal Nazar und nochmal Tage Thompson. Und die beiden würde ich wiederum als Top aus dem gestrigen Spiel von den Amerikanern nennen.
Ja, und Thema Reihen. Harry Kreis hat ja nach dem Spiel dann auch so ein bisschen drüber gesprochen, wie die Reihen zusammengestellt werden. Also Schütz, Stachowiak und Reichel, die haben jetzt auf jeden Fall Punkte gesammelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Schütz mit den beiden Toren. Und ja, irgendwie ergänzen die sich vom Tempo auch ganz gut. Und du hast damit Stachowiak sicherlich auch noch einen mit dabei, der auch nach hinten ganz gut arbeitet und da das Tempo nach hinten auch bringt. Reichel sicherlich da auch die Vorgabe für ihn, das zu tun. Schütz, wissen wir, hat seine Qualitäten in der Offensive. Alle drei, wie gesagt, schläuferisch stark. Du hattest wieder, wie letztes Jahr, die Reihe Michaelis, Elitz und Föderl gestern auf dem Eis, die ja in den Top-5-Scorern waren letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft und so
hat
gespielt haben.
Mich trotzdem gewundert, ja, weil ich eigentlich dachte, dass Harry Kreis eher so die Berliner zusammenhält. Also zumindest mal Föderl und Tiffels, ob man dann Nöbels dazustellt, ob man Reichel dazustellt, ob man, wie wir ja schon mal spekuliert haben, als Tyronning-Ersatz so einen Kahun dazustellt, keine Ahnung. Aber dass nicht mal Föderl und Tiffels zusammenspielen, hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt.
Ja, das ist halt dann auch, aber das ist halt jetzt die Aufgabe für Harry Kreis zu sagen, okay, macht man das, was letztes Jahr funktioniert hat, findet man was Neues. Man muss halt einfach auch ganz klar sagen, im Vergleich zum vergangenen Jahr, es fehlt der Petarka natürlich, der Topscorer. Es fehlt auch Nico Sturm natürlich, der ein Riesenfaktor war. Es fehlt in der Defensive Wissmann, es fehlt der Kapitän Moritz Müller. Also es fehlen halt einfach auch ein paar Spieler. Und jetzt halt zu schauen, okay, wie erfülle ich diese Rollen anders und welche Spieler habe ich überhaupt zur Verfügung? Und das halt mit einer kurzen Vorbereitung dann doch eben auf dieses Turnier, wenn wir den kompletten Kader uns ansehen.
Ja, aber das wollte ich eigentlich gerade eher genau das Gegenteil erzählen, weil ich finde, dass die dieses Jahr mehr Zeit haben, weil es war ja in den letzten Jahren häufiger mal so, dass die irgendwie einen Dienstag das letzte Testspiel hatten, dann mittwochs losgeflogen sind, waren dann irgendwie anderthalb, zwei Tage da und relativ oft dann schon an dem ersten Turniertag, an dem Freitag da reingestartet. Dieses Mal ist die Mannschaft ja jetzt heute Morgen am Montag schon geflogen und sie spielt erst am Samstag. Also sie hat echt dieses Mal richtig ein paar Tage Zeit, sich vor Ort noch einzuspielen. Klar, nicht mehr mit Testspielen, aber die haben deutlich mehr Training als in den Vorjahren.
Ja, es ist halt trotzdem ein Testspiel mit vollem Kader jetzt gewesen. Ja, und dann, genau. Und wenn du dann eine Erkenntnis hast, du sagst, boah, das funktioniert vielleicht jetzt doch nicht so wie erwartet, dann ist die Frage, gibst du dem Ganzen nochmal eine Chance? Ja, und dann vor allem halt auch mit dem Auftaktspiel, wo man sich jetzt auch nicht einspielen kann, sondern dass man gewinnen muss gegen Ungarn. Ja, aber können wir in der längeren Vorschau dann vielleicht nochmal besprechen, was sich da dann auch ergibt und was es für Optionen gibt. Schauen wir vielleicht auf andere Tops auch so international, oder? Ty Running macht weiter mit seinem Scoring-Streak. Vielleicht verdrängt ja der Running noch den Crosby aus dem WM-Kader. Ja? Also wenn der Topscorer der DEL-Playoffs hier auch weiter trifft für Kanada, auch noch nach Vorarbeit von Zach Boychuk. Ja,
Crosby hat den Playoffs gar nicht gepunktet, ne? Was will der? Ja, aber ernsthaft, was glaubst du, wir haben es ja gestern auf Blue Sky schon mit Sven und Martin diskutiert. Glaubst du, das könnte ein Problem werden für die Eisbären, wenn Kollege Ronning jetzt nicht nur so eine starke DEL-Saison gespielt hat, sondern jetzt vielleicht zur WM fährt und dann da auch aufdreht, dass dann der ein oder andere NHL-Club vielleicht doch mal sagt, oh, so ein Millionchen finden wir noch im Topf, komm doch mal rüber.
Also klar könnte das ein Problem sein, aber ich würde jetzt die Eisbären werden jetzt, glaube ich, Ronning nicht verbieten, bei der Weltmeisterschaft zu spielen, wenn er die Option hat. Die haben gar keine Handhabe. Mich hat es ja tatsächlich auch überrascht, dass es auch in Europa, Deutschland bleibt, ne? Und die Eisbären bleiben bei Ronning. Durchaus auch eine Möglichkeit, da vielleicht dann ja in der Schweiz, in Schweden, wo auch immer, eine wirklich gute Rolle zu spielen, denke ich jetzt mal. Und ja, klar, wenn er jetzt da dabei sein sollte, ist ja immer noch so eine Frage. Also die Kanadier haben ja 15 Spieler schon benannt und dann haben sie halt jetzt so eine Gruppe von Spielern, wo unter anderem eben Ronning und Boychuk mit dabei sind, eben jetzt für die Vorbereitung mit dazugenommen. Und ist halt die Frage, wer kommt jetzt alles noch, ne? Wenn halt Crosby und MacKinnon sagen, ja, hier bin ich, dann müssen Boychuk und Ronning dann vielleicht doch irgendwann sagen, okay, können wir verstehen, aber schön war's mit euch.
Ja, ich meine, das ist ja nicht ganz neu, dass die auch Spieler aus der europäischen Linie, zudem letztes Jahr war ja zum Beispiel so ein Kevin Clark dabei, der jetzt hier in Düsseldorf auch keine Weltsaison gespielt hat und der durfte dann trotzdem mal ein, zwei Testspiele machen. Geht da auch ein bisschen darum, das aufzufüllen. Aber ich glaube, bei Ronning ist es nicht nur so, hey, du darfst hier mal zwei Testspiele für uns machen und mal das Trikot tragen. Ich glaube, der ist wirklich eine ernsthafte Option für die WM.
Ja, also wäre auf jeden Fall mega geil, klar, wäre überragend. Und,
Was gibt's noch? Der alte Mann, der Herr Serenka, fällt auch wieder zur WM. Das freut mich ja besonders. Ich habe ja letztes Jahr gedacht, ja komm, jetzt hat er nochmal den Titel geholt in der Heimat. Jetzt war es das für ihn. Aber nee, er hat wieder Bock und fährt wieder. Natürlich ein absoluter Top, weil den Mann, den mag ich immer sehr gerne bei Weltmeisterschaften.
Ja, aber ordne doch mal, bei Elite Prospect ist es ja ein super Tool, finde ich, jetzt bei Turnieren. Da hast du das Roster und dann hast du die Stats, also bei diesem Turnier, und dann hast du die Clubstats. Also was ist passiert jetzt im vergangenen Jahr? Und da hast du Pasternak auf 1, natürlich in der NHL. Dann hast du 2 in der Tschechischen Liga mit Beranek und Fleck, die besser waren. Und dann kommt halt Červenka mit Pardubice, der war auch im Finale. Er hat 46 Punkte in der Hauptrunde gemacht in 50 Spielen. Und dann ist er bis ins Finale gekommen mit Pardubice. Und der hat ja letztes Jahr auch nicht, also er wird ja nicht mitgezogen, sondern er spielt ja eine entscheidende Rolle. Er spielt ja Top 6. Also jetzt die Frage, ob er jetzt nochmal Top 6 spielt oder ob er vielleicht tatsächlich sogar mit Pasternak zum Beispiel zusammenspielt. Aber ja, der ist nochmal dabei und das ist geil. Klar kannst du auch sagen, ich trete mit dem WM-Titel im eigenen Land, trete ich ab. Aber ja, auch der brennt anscheinend und fährt zur Weltmeisterschaft.
Ja, ein Flop wiederum, wenn wir da aufs Internationale gucken. William Eklund, also gar nicht, dass er schlecht gespielt hätte, aber er hat sich eine ganz fiese Schnittverletzung an der Hand zugezogen im Testspiel gegen die Schweiz. Das sieht übel aus. Ich hoffe, dass er fit ist und zur WM fahren kann.
Die Schweden haben, finde ich, einen ziemlich geilen Kader. Also, da sind auch echt gute NHLer mit dabei. Also der gefällt mir, finde ich richtig gut. Bei Finnland weiß ich nicht so wirklich, was ich von denen halten soll. Jetzt auch bei den letzten 3 Tests jeweils verloren, 6-18 Tore. Also fahren jetzt auch nicht unbedingt mit Selbstbewusstsein zu dieser Weltmeisterschaft. Es ist wie jedes Jahr wieder bei diesem Turnier. Ja, man schaut sich vorher die Kader an und schaut, wie stark ist ein Team auf dem Papier. Und da musst du halt trotzdem natürlich die ersten Spiele und den Turnierverlauf abwarten, wie sie dann tatsächlich performen. Aber also Schweden könnte was reißen, glaube ich, bei dieser Weltmeisterschaft.
Ja gut, ist auch ein Heimturnier, dass da der Kader ein bisschen besser ist. Ich habe gesagt, Quatsch erzählt, weil ich der Zeile verrutscht bin. Das Testspiel war nicht gegen die Schweiz, das Testspiel war gegen die Tschechen. Über die Schweizer wollte ich sagen, das ist auch ein Top, weil die nämlich sehr starke Testspiele gemacht haben. Ne? Also die haben jetzt wirklich es gab quasi wieder dieses Vorbereitungsturnier für die großen 4 in Europa, für Schweden, Tschechien, Schweiz und Finnland. Und die Schweizer sind da wirklich durchgerockert. Im Gegensatz dann Flop, muss man sagen, die Finnen, die haben all diese 3 Spiele verloren mit 6-18 Toren. Gut, muss bei Finnland erstmal nichts heißen, wer weiß, was dann noch kommt. Aber in WM-Form sind die noch nicht, sag ich mal.
Schau mal eine Stufe weiter runter noch in die BWM. Die ist ja schon vorbei. Großbritannien und Italien sind aufgestiegen. Und bei Großbritannien Liam Kirk, also was Ronning jetzt in den Testspielen in Kanada macht, das macht Kirk dann bei der BWM, ist ein bisschen später dazugekommen, weil er eben noch eben in den Playoffs war.
Er muss halt noch Meister werden.
Genau, muss halt vorher noch schnell Meister werden. Und dann ist er aber trotzdem bester Scorer, obwohl er weniger Spiele macht von Großbritannien. Und ja, die Briten mit 5 Siegen aus 5 Spielen, klar, da war auch Verlängerung, Penaltyschießen mit dabei, aber die haben sie auch gewonnen, gehen hoch. Und Italien ist dann am letzten Spieltag noch vorbeigezogen an der Ukraine. Und Italien ist der 2. Aufsteiger.
Ja, und irgendwie auch krass, dass die Ukraine... Also erstmal gut, das ist nicht krass, dass sie sich so im Eishockey gemacht hat. Das ist ja nicht so, als wären die irgendwie die Ukrainer seit Jahrzehnten immer irgendwie ein AWM-Team. Und gerade unter den aktuellen Voraussetzungen mit diesem Krieg in der Heimat, wo natürlich auch ganz viel Infrastruktur zerstört wurde. Natürlich spielen davon auch viele im Ausland, ist ja auch klar. Aber unter den aktuellen Voraussetzungen, dass die Ukraine fast aufgestiegen wäre in die A-Gruppe, eigentlich noch bemerkenswerter, ehrlich gesagt. Und ich finde es auch schade, dass sie nicht geschafft haben. Nicht, dass ich es Italiener nicht gönnen würde, gerade vor den Olympischen Spielen. Ist es, glaube ich, gut, dass das italienische Eishockey nochmal eine positive Nachricht bekommt. Aber ich hätte es den Ukrainern halt auch gegönnt.
Lass doch bei Thema Weltmeisterschaft bleiben, oder? Machen wir noch U18. Die ist natürlich jetzt schon aus deutscher Sicht ein bisschen länger her, aber Deutschland hatte dieses Viertelfinale am Mittwoch, am Donnerstag war ein Feiertag, haben wir in den 10 Minuten Eishockey dann ja auch nicht wirklich ausführlich drüber gesprochen. Aber das würde ich schon als top bezeichnen, wie souverän die den Klassenerhalt geschafft haben. Klar, es ist wieder Viertelfinale raus, das war dann auch in Ordnung gegen die Slowakei, deutlich weniger Schüsse abgegeben, 2-3 verloren, hinten raus trotzdem nochmal aufgeholt.
Am Ende wurde es nochmal knapp.
Genau, es wurde knapp, aber du musst auch sagen, in der Gruppenphase die Tschechen geschlagen, in der Gruppenphase die Schweizer geschlagen, die am Ende dann abgestiegen sind, also selber mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun gehabt, Viertelfinale. Und so grundsätzlich ist die Momentaufnahme deutsches Eishockey aktuell Top 8, ne? Aber die U18 hat das Viertelfinale geschafft, die Frauen haben das Viertelfinale geschafft, die U20 hat es knapp verpasst, ist dann 9. geworden, aber hat auch die Klasse wieder gehalten. Schauen wir, was jetzt die Männer machen. Turniere sind immer Momentaufnahmen, bei der U18 und bei der U20 natürlich noch viel mehr, weil es wirklich halt für 1-2 Jahre dieses Team ist und dann sind es wieder andere Spieler, aber das ist so aktuell der Stand des deutschen Eishockeys.
Ja, wobei natürlich immer in Klammern setzen muss, dass Russland nicht dabei ist, ne? Also dann wird es vielleicht auch anders aussehen im ein oder anderen Turnier. Aber insgesamt ist das schon eine ordentliche Entwicklung und wir hatten ja vorher schon gesagt, dass dieser Jahrgang wieder ganz gut ist. Natürlich absoluter Top des Turniers Kanada im Finale 7-0 gegen Köln, gegen Schweden. Das war natürlich, aber es wäre schon ein bisschen enttäuschend, oder? Ich meine, Schweden, dass die das Spiel verlieren, völlig in Ordnung. Ne? Also, wir haben ja vorher die Amerikaner geschlagen, das war bestimmt auch anstrengend und alles, keine Frage. Wobei die Kanadier natürlich auch in die Verlängerung gehen musste gegen die Tschechen im Halbfinale. Ne?
Also, da waren die Halbfinals deutlich interessanter als das Finale dann, ne? Weil anscheinend bei Schweden komplett die Luft raus war. Ne?
Aber ich kann sagen, aber 0-7 muss man das jetzt auch nicht verlieren, oder?
Nee. Auf der anderen Seite, Kanada zum ersten Mal überhaupt Back-to-Back bei U18-Weltmeisterschaften gewonnen. Ihr wisst ja, da sind die US-Amerikaner ja dominant und führen immer noch mit 11-6 Goldmedaillen jetzt. Aber Kanada nach 3 Titeln in 21 Turnieren, also seit es die U18-Weltmeisterschaft gab, 3 in den ersten 21 Turnieren und jetzt 3 Goldmedaillen in 5 Turnieren. Sie haben im ganzen Turnier nur gut 14 Minuten zurückgelegen. Das war im Spiel gegen die Tschechen.
Krass. Das
genau,
ist krass,
also 14 Minuten Rückstand im Spiel gegen die Tschechen. Sie haben die meisten Tore geschossen. Sie haben die meisten Verteidigertore mit 12. Sie hatten den besten Torwart mit Jack Ivankovic, der auch 2 Shutouts hatte. Also das war schon das dominierende Team. Obwohl jetzt da bei den Einzelspielern, da kommen wir jetzt nochmal zu den Schweden, andere mehr rausgestochen haben, aber Kanada hatte halt das beste Team.
MVP ist Philipp Ekberg geworden, 18 Punkte und 10 Tore in 7 Spielen. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Ne? Also der ist bester Scorer und bester Torjäger geworden. Ja.
Und noch ein weiterer Spieler, der extrem rausgestochen ist bei den Schweden, bester Verteidiger, Sascha Boumedienne, 14 Punkte in 7 Spielen, eben als Verteidiger, 2 Punkte pro Spiel, nicht so schlecht.
Nicht so schlecht. Kommen wir mal zum Vereins-Eishockey, oder? Jetzt haben wir dann alles mal durch hier mit den Nationalmannschaften. Denn in der NHL war natürlich auch eine Menge los. Absoluter Top am Wochenende natürlich Mikko Rantan. Und das ist ja wirklich wieder eine Geschichte, die kann man sich ja nicht ausdenken, oder?
Die schreibt so nur das Eishockey. Nur das Eishockey schreibt solche Geschichten.
Sowas schreibt wirklich nur der Fußball solche Geschichten. Da müssen wir überlegen, der Typ wird abgegeben von Colorado nach Carolina. Funktioniert nicht. Wird weiter getradet nach Dallas und trifft jetzt auf sein ursprüngliches Team und macht einfach im Spiel 7 im letzten Drittel, wo sein Team zurücklegt, einen Hattrick und schießt sein altes Team aus dem Turnier oder aus den Playoffs.
Überragend und vor allem dann, also insgesamt dann auch die Playoff-Schlussphase von Mikko Rantanen. Der Erste, der in Spiel 7 eben einen Hattrick schießt, der Erste, oder der hat 4 Punkte gehabt auch in diesem Spiel und in Back-to-Back-Spielen 4 Punkte.
Hatte der 4 Punkte.
Genau. in einem Drittel in dem Fall 4 Punkte und dann der 4 Punkte in aufeinanderfolgenden Spielen. Genau. Und
der erste gegen sein Ex-Team macht, okay, das kommt natürlich auch nicht so oft vor.
Ne? Genau, und gerade in den Spielen 5 bis 7 war der halt einfach überragend, nachdem sie in den ersten Spielen ja überhaupt nicht so lief und alle schon gesagt haben, wo ist eigentlich der Rantanen? Hält er sich mit Absicht zurück, so ungefähr gegen sein Ex-Team und dann dreht er so auf.
Ja, und Dallas ist auch insgesamt krass, wenn man überlegt, dass denen der Miro Heiskanen fehlt, ihr bester Verteidiger, dass ihnen Jason Robertson fehlt, ihr bester Torjäger der Hauptrunde. Also du spielst ohne deinen Abwehrchef, ohne deinen Top-Torjäger und schmeißt Colorado raus, geht.
Wobei es jetzt ja in der 2. Runde Heiskanen und Robertson zurückkommen sollen. Also ja, kannst natürlich auch andersrum sagen aus Sicht von Colorado. Wenn bei den anderen schon Heiskanen fehlt und Robertson, also 2 der wichtigsten Spieler, wie willst du dann eigentlich mal ein Spiel gewinnen? Und jetzt haben sie zum 7. Mal ein Spiel 7 verloren. Zum 7. Mal in Folge Spiel 7. Und das ist auch die erste Mannschaft in allen großen Ligen in Nordamerika. Also NHL, NBA, NFL, MLB, die 7 Spiele 7 in Serie verliert. Das erste davon 2002 war das, damals gegen die Red Wings. Und jetzt eben bis gestern oder bis vorgestern gegen Dallas wieder ein Spiel 7 verloren.
Also als ich das gestern gelesen habe, die Statistik, habe ich gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich meine, die sind dazwischen durch Stanley Cup Sieger geworden. Aber gut, die waren halt so souverän, dass sie nie ein Spiel 7 gebraucht haben. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das was Mentales? Können die kein Spiel 7? Also natürlich jetzt völlig unerheblich für die heutige Generation, ob da vor 25 Jahren eine Mannschaft mal so ein Spiel verloren hat. Aber jedes Mal die Spiel 7, ich habe mir schon mal überlegt, ob es da ein Plural von gibt, ne? Egal. Auf jeden Fall diese 7. Spiele, sagen wir es so rum, zu verlieren, das ist Wahnsinn. Und es gibt noch eine verrückte Zahl. Minnesota ist ja ausgeschieden. Zum 8. Mal in Folge die 1. Runde erreicht und direkt raus. Gab's auch noch nie im US-Sport. Also klar, ist natürlich, die wenigsten schaffen es allein 8 Mal in Folge in die Playoffs zu kommen. Aber dann jedes Mal in der 1. Runde rausgehen?
Dann auf der anderen Seite, Thema 8, Pete DeBoer. 8 Mal Spiel 7 gecoacht. 8 Mal gewonnen. Also der hat noch kein Spiel 7 verloren. Auf der anderen Seite bei Colorado, er hat Jared Bednar, der hat eben alle drei, glaube ich, waren es, Spiele 7 verloren. Und DeBoer mit 4 verschiedenen Teams immer Spiel 7 gewonnen. Und das hat auch noch keinen Trainer und auch noch keinen Spieler vor ihm geschafft, dass er eben die ersten 8 Game 7s alle gewonnen hat.
Ja, dann gab es natürlich auch ein spektakuläres Spiel gestern Nacht, nämlich Winnipeg gegen St. Louis. Ich habe noch die ersten beiden Drittel gesehen, dann war ich einfach zu im Eimer und der sah nicht ganz so gut aus, muss ich sagen, von den Jets. Also direkt die erste Chance, der Blues war drin, dann fiel auch das 2-0. Halibut sah wieder richtig schlecht aus. Und dann haben die zwischendurch so Statistiken eingewendet, die ich jetzt nicht im Kopf habe, aber da war irgendwie sowas, dass der bei den Auswärtsspielen, weil in der Serie gab es ja jetzt nur Heimsiege. Und bei den Auswärtsspielen hatte der irgendwie einen Gegentorschnitt von 7, noch was. Also Wahnsinn, der ist ja jedes Mal auch rausgenommen worden. Und eigentlich hatte ich überlegt, ob er gestern dann auch wieder rausgenommen ist. Es war ja allein schon eine Meldung, dass er überhaupt spielt, wo ich gedacht habe, naja, der beste Torwart der Welt, der vielleicht sogar MVP wird, der spielt in Spiel 7, ist ja eine Überraschung. Aber es war vielleicht sogar wirklich eine Überraschung, weil er halt überhaupt keine guten Playoffs spielt und da kriegt er wieder sofort so ein Eiertor rein. Und dachte so, das sieht nicht gut aus. Dann hat Winnipeg zwar das 1-2 gemacht, aber dann direkt das 1-3 kassiert, dann ging es ins letzte Drittel in die letzten Sekunden und da kann der FZ was drüber erzählen.
3 Sekunden vor dem Ende dieses Spiels gleichen die aus, die Winnipeg Jets, und gewinnen dann am Ende in der 2. Verlängerung. Also St. Louis sehr, sehr nah dran, die Jets rauszuwerfen, und dann wäre es natürlich ein absoluter Flop gewesen und wäre natürlich ein Halibut ein absoluter Flop gewesen. Jetzt können die Jets ja weiter Playoff spielen und vielleicht finden sie dann irgendwie auch zu der Form der Regular Season und vielleicht findet dann auch Halibut zu seiner Form zurück. Aber es war wirklich sehr, sehr eng, eben 3 Sekunden haben St. Louis gefehlt und dann der Sieg von Winnipeg in der 2. Verlängerung am Ende.
Da wird aber auch Zeit, dass der Halibut mal was zeigt. Also ich meine, das ist ja nicht die erste Saison, wo der in den Playoffs nicht der Mann ist, der ja vorher in der Hauptrunde war. Also ich finde das wirklich kurios. Ich weiß nicht, ob das was Psychologisches ist, ob dem das Eishockey in den Playoffs nicht gefällt, keine Ahnung. Aber wie man vom mit Abstand besten Torwart der Liga zum, man muss sagen, wirklich aktuell schlechtesten Torhüter der Playoffs sehen kann, das finde ich schon kurios.
Und dann haben wir natürlich noch die 2 kanadischen Teams als Top, ne? Die Toronto Maple Leafs und die Edmonton Oilers. Wobei es interessant ist, dass bei Toronto jetzt beim Weiterkommen Matthews und Nylander, also 2 der Großen, da voll da waren, ja, also ihre Torjäger schlecht in einem großen Spiel auch mal da sind. Und auf der anderen Seite bei den Oilers dann eher die Tiefe, ja, 6 verschiedene Torschützen, keines von McDavid und Dreiseitel, gute Torwartleistung. Also irgendwie sowas, was eigentlich auf beiden Seiten was so ein bisschen gefehlt hat in den letzten Jahren, oder?
Ja, völlig richtig. Also bei den Oilers hätte man immer gedacht, klar, McDavid und Dreiseitel machen die Tore und hinten kassieren sie viele, aber jetzt machen die beiden gar nichts, andere treffen und Picard kam ja rein. Und der Picard, wenn du überlegst, dass ja vorher Skinner im Tor war und der die Spiele verloren hat und dann in der Playoff-Serie Torwart wechseln, ist natürlich auch immer ein heißer Move, aber Knobloch hat's getan, der Erfolg gibt ihm recht.
Also Leafs und Oilers auch weiter, muss man insgesamt sagen. Im Westen war es deutlich spannender jetzt in der ersten Runde als im Osten. Schauen wir auf die zweite Runde, machen das natürlich auch immer wieder hier in den 10 Minuten Eishockey in den nächsten Tagen.
Ja, kommen wir in die Liga, wo die Playoffs jetzt erst beginnen. Da stand am Wochenende der letzte Spieltag an, nämlich die PWHL. Die Spiele habe ich mir dann noch komplett gegeben, weil die zu einem guten Zeitpunkt kamen. Und was ist denn Boston? Also das ist ein absoluter Flop, ne? Boston war relativ sicher in den Playoffs, hätte von den letzten 6-2 gewinnen müssen. Da kann man Team schon zutrauen, was vorher mehr als die Hälfte der Spiele gewinnt. Und auf einmal bricht Boston komplett ein, gewinnt nur noch ein einziges, hätte jetzt trotzdem am letzten Spieltag es noch reißen können, aber verliert dann 1-8 gegen Minnesota, also da ist alles ineinander gefallen.
Hätte ja sogar einen Punkt dann gereicht unter dem Strich, aber von dem waren sie weit entfernt, ne? Minnesota als Titelverteidiger hat diesen Sieg gebraucht, ja, um überhaupt in die Playoffs zu kommen, gewinnt dann das Spiel 8-1, aber klar, Boston nicht in den Playoffs und eben dann dieses Saisonfinale absoluter Flop.
Ja, auch Sandra Abstreicher muss man leider als Flop nennen, nicht sie persönlich, weil ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwas falsch gemacht hat, aber die Hauptrunde ist vorbei, sie hat wieder nicht gespielt und das heißt, sie hat in der kompletten Hauptrunde keine einzige Sekunde gespielt. Und wenn wir überlegen, wie wir vergangenes Jahr schon drüber geredet haben, dass sie unbedingt aus Ottawa weg muss, weil sie irgendwie nur 3 Spiele bekommen hat, dann wechselt sie nach Montreal und kriegt kein einziges. Also, das ist schon Wahnsinn.
Ja, ich würde sagen, die probiert nächstes Jahr einfach noch das nächste kanadische Team aus, nämlich Vancouver, das jetzt noch in der Liga ist mit Expansion. Oder Seattle ist ja auch nicht so weit entfernt von Vancouver. Also, das ist, glaube ich, eine gute Nachricht auch für Abstreiter, dass es jetzt 2 neue Teams gibt. Also, das ist auf jeden Fall ein Top, die auch ja die Favoriten waren. Also, erst wurde ja Vancouver bekannt gegeben, jetzt auch Seattle bekannt gegeben. Und dann natürlich die Möglichkeit für europäische Spielerinnen auch mehr dahin zu kommen. Sei es durch den Draft, sei es einfach jetzt ja, dann vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, so einen Expansion-Draft dann auch Spielerinnen aus Europa zu verpflichten, wissen wir noch nicht, aber über Nina Jobe-Smith haben wir schon gesprochen, gute Chancen im Draft, vielleicht schreiben sie noch weitere deutsche Spielerinnen ein, am 8. Mai ist da die Deadline, 24. Juni ist dann der Draft, wie gesagt, Sandra Abstreiter, vielleicht dann Expansion-Draft und ein Goalie, der geholt wird von anderen Mannschaften, du hast so Spielerinnen wie die Finnin Vivi Weinicker, über Michelle Karvinen, die Finnin haben wir schon gesprochen, Schweden, Hanna Olsson zum Beispiel, dann Kristina Kaltunkova, die Tschechin. Dann aber auch aus anderen Ländern, wie Andrea Brändli, die hat jetzt zwar bei Frölunda unterschrieben, aber muss ja nicht heißen, dass sie nicht vielleicht dann doch, wenn sie gedraftet wird, die Option dann wahrnimmt. Schweizerin, Nadia Mativi, Italienerin, Estelle Duvin, Französin, Millie Sirum, Norwegerin. Also alle, die bei der Weltmeisterschaft gespielt haben und die Potenzial haben, vielleicht tatsächlich wird diese Liga dann noch internationaler und du hast aber trotzdem auch diese nordamerikanischen Spielerinnen wie Abby Murphy, die hat schon Weltmeisterschaft gespielt. Lacey Eden hat schon Weltmeisterschaft gespielt. Casey O'Brien, super im College, die dann eben auch sicherlich in diese Liga kommen werden.
Ja, absolut. Also die Liga muss weiter wachsen. Das tut sie jetzt. Es gibt dann ungefähr, sagen wir mal grob, 50 neue Arbeitsplätze. Die Frage, wie viele davon international vergeben werden. Aber es wird der Liga natürlich nicht schlecht tun, weil man dann ja auch darauf hoffen könnte, dass die Weltmeisterschaft ein bisschen spannender wird. Aber wir müssen jetzt wieder das ganz große Rad drehen. Gucken wir nochmal auf den letzten Spieltag. Ottawa ist da nämlich zum allerersten Mal in die Playoffs. Also gut, ist ja jetzt die zweite Saison, aber war natürlich spektakulär, weil Ottawa musste gewinnen und es ging dann in die Verlängerung in Toronto und dann schießen sie da das Tor und da war natürlich Riesenjubel, weil das wirklich, man konnte so konkret sagen, das ist das Tor in die Playoffs. Und das war natürlich eine schöne Sache.
Und eine gewisse Marie-Philippe Poulin, vielleicht haben Sie schon mal von ihr gehört.
Habe ich schon gehört, ja.
Auch nicht so schlecht, 2 Tore nochmal gemacht, Torschützenkönigin und wäre jetzt auch ein Wunder, wenn die jetzt nicht MVP wird, ne? Also jetzt wirklich diese zweite Saison ganz im Zeichen von auch ja der besten Spielerin der Welt. Mal schauen, wie weit es dann in den Playoffs auch geht. Sie haben jetzt einfach diese Reihe, die sie auch bei den Olympischen Spielen, bei der Weltmeisterschaft schon gehabt haben, mit Poulin, mit Stacey und mit Gardner. Die spielt bei Montreal jetzt auch zusammen. Das hat bei der Weltmeisterschaft funktioniert. Das funktioniert bei Montreal Victoire. Ja, und jetzt geht's rein in die Playoffs.
Zum Abschluss gucken wir nochmal nach Finnland, denn dort gab es den letzten Meister der europäischen Vereinssaison, also der großen Ligen, die wir hier immer so beleuchten. Und Kalpa hat's gemacht. Und da kann der Herr Fetzer mal ein bisschen was generell erzählen zu der Saison in Finnland. Die war ja ein bisschen verrückt.
Kalpa Kuopio, ja, also Bekannte Stadt auf jeden Fall, hat man schon mal gehört. Aber Kalpa ist zum ersten Mal überhaupt Meister geworden und war jetzt auch vor dieser Saison nicht so wirklich Favorit. Also sind zumindest Dritter geworden in der Hauptrunde, hinter Tappara und Ilves, aber den beiden Teams aus Tampere. Und Tappara hat ja die letzten Jahre die Meisterschaft gewonnen. Und ja, irgendwie war dann die Frage, ja, ist es dieses, weil Ilves nach 40 Jahren wieder das Tappara vom Thron stößt. Letzte Meisterschaft von Ilves Tampere 1985. Nee, es ist dann Kalpa Kuopio zum ersten Mal überhaupt, nachdem sie eben in den letzten Jahren Siebter und Fünfter geworden sind. 2021, 22 waren sie gar nicht in den Playoffs und dann werden sie Dritter und holen sich den Titel gegen Saipa Lappeenranta. Die wären auch zum ersten Mal Meister geworden, hätten sie gewonnen. Es macht aber Kalpa. Das Ganze mit 6 Imports, also muss man sagen, die sind natürlich dann schon auch wichtig. Wenn es weniger Imports sind, dann haben die auch eine größere Bedeutung. Aber unter den besten 10 Scorern in der Hauptrunde waren 7 Finnen. Und extrem interessant ist der Trainer Petri Karjalainen. Geboren in Oulu, das ist eine Eishockeystadt auf jeden Fall, aber der hat selber, ich habe jetzt heute nochmal so ein bisschen in den Podcast mit ihm reingehört, hat nur bis so zum Jugendalter selber Eishockey gespielt, hat dann gemerkt, okay, ich will zwar gut sein in dieser Sportart, aber als Spieler bin ich es nicht und ich probiere es als Trainer. 44 Jahre alt ist er jetzt, er hat schon Mitte 20 beim HC Davos als Videocoach angefangen und hat in der U20 gearbeitet, als Nationaltrainer, als Assistenztrainer in der U20, aber auch von Kalpa Kuopio, jetzt zweite Saison bei den Profis und ja, er holt den Titel mit Kalpa Kuopio, Karjalainen, 44 Jahre alt.
Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Seite.
Und um diese verrückte Saison irgendwie noch abzurunden in Finnland, ja, Lahti war die letzten Jahre absolutes Top-Team, ne? Waren in der Champions Hockey League, wären beinahe abgestiegen. Also war schon sehr verrückt mit dem neuen Meister Kalpa Kuopio und eben den Lahti Pelicans, die da um den Klassenerhalt gekämpft haben. Und ich glaube, jetzt können wir einen großen Haken hinter die Vereinssaison machen. Und uns
in
voll,
zumindest.
Ja, und uns voll, genau. NHL Playoffs sind weiterhin Thema in den 10 Minuten Eishockey, PWHL auch in den nächsten Tagen, in den 10 Minuten Eishockey, immer zur Mittagspause, wenn ihr dabei sein wollt, steady.de/bestlerhockey, wenn ihr es noch nicht seid. Und ansonsten, ja, jetzt volle Konzentration auf die Weltmeisterschaft.
So ist das. Machen wir das, ne? Also schließen wir hier mal ab für heute und dann hört natürlich trotzdem die 10 Minuten noch, die kommen natürlich zusätzlich noch, ne? Also nicht, dass ihr denkt, dass irgendwie unsere WM-Geschichten die 10 Minuten quasi ersetzen. Nein, die 10 Minuten gibt's immer noch, nach wie vor für alle Leute, die uns bei Steady unterstützen und die Podcast zur Weltmeisterschaft gibt es noch oben drauf.
Genau, 2 verschiedene Feeds. Mittlerweile ist es ein bisschen komplizierter, mittlerweile solltet ihr das checken. Also einmal die 10 Minuten Eishockey, einmal hier diesen freien Feed für die nicht bei den 10 Minuten Eishockey dabei sind, die kriegen ja diese Tops und Flops auch immer ein bisschen später. Wer jeden Tag 10 Minuten Eishockey hören will, bissl Hockey bei steady.de/bissl Hockey. Und ansonsten hören wir uns in den nächsten Tagen mit ausführlichen Weltmeisterschaftsvorschauen. Dankeschön an Bernd Schmickerath.
Danke an Christoph Fetzer.